Ich hatte gerade gefragt, habt ihr noch ein glückliches Leben? Und einige Male habe ich Ja gehört und von anderen habe ich nichts gehört. Aber das ist doch keine Frage, dass jeder ein schönes und glückliches Leben führen möchte. Schauen wir uns die Welt an. Machen Drogen, Alkohol, Seitensprünge, Kaputtreden der traditionellen Familie, Habgier und die Ich-Mentalität die Menschen glücklich? Ich weiß nicht, was euch die Nachrichten sagen. Mir sagen sie, dass die Gesellschaften ohne Gott mehr oder mehr in Krankheiten und Brutalitäten abdriften. Wir sehen ja, was gegenwärtig in der Welt los ist. Verwirrung, Sinnleere, Orientierungslosigkeit und traurige Depressionen nehmen zu. Welchen Ratschlag gibt Gott, damit wir ein glückliches Leben führen können? Zum Beispiel diesen in 1. Petrus Kapitel 3, die Verse 10 und 11. Und da heißt es, wer seines Lebens froh werden will und gute Taten zu sehen wünscht, der halte seine Zunge vom Bösen fern und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich vom Bösen ab und tue das Gute, er suche Frieden und jage ihm nach. Hat Jesus uns nicht ein Leben in Fülle versprochen? Wollen wir nur irgendwie so durchleben, Tag für Tag irgendwie hinkommen und doch immer auf der Stelle strampeln? Oder wollen wir ein glückliches, immer fröhliches, erfülltes Leben leben? Aber wer kann das schon jeden Tag? Wir müssen die Wahl treffen. Wir können uns ja auch selber unglücklich machen. Nicht die Umstände, auch nicht wie wir uns fühlen, sondern wir entscheiden uns, ob wir nach Gottes Vorschlag leben. Was rät uns Gott denn? Wie ihr bei obiger Bibelstelle im ersten Teil gehört habt, es geht ganz wesentlich um die Worte, die wir sprechen. Die Worte, die wir sprechen, sind von ganz entscheidender Bedeutung. Denkt daran, Gott selber hat die Schöpfung in Existenz gesprochen. Denkt daran, was er getan hat. Aber jetzt kannst du sagen, ja, aber ich bin ja nicht Gott. Nein, das sind wir natürlich nicht. Aber wir sind nach Gottes Ebenbild in unserem wahren Ich, in unserem Geist erschaffen, heißt es in 1. Mose 1, Vers 26 und Kapitel 2, Vers 7. Jesus hat nicht gedacht, sondern er hat immer gesagt, was geschehen sollte. Warum wollt ihr in eurem Leben anderes tun, als das, was Gott und Jesus tun? Werdet euch der Bedeutung der Worte, die ihr sprecht, oder werden wir uns der Worte, die wir sprechen, bewusst? Ich will mich da ja gar nicht ausschließen. Heute geht's los. Korrektur. Heute kann es losgehen, wenn wir wollen. Wo wir anfangen sollen, womit wir anfangen sollen, hiermit zum Beispiel. Lieber Gott, zeig mir bitte, wo und wie ich mit meinen Worten mehr und mehr im Einklang mit Gottes Wort sein kann. Nehmen wir uns vor, heute keine Lügen zu sprechen, nicht schlecht über andere Menschen zu reden, nicht schlecht über sich selbst zu denken. Vielleicht sagst du, das schaffe ich nie. Aber das sind ja schlechte Worte, das schaffe ich nie. Und unwahre Worte, weil sie nicht im Einklang stehen mit dem, was Gott über uns denkt und was er für uns als Töchter und Söhne Gottes möglich macht. Willst du einen Menschen für Jesus gewinnen? Da ist ja unser Reinhard, der heute predigt hat, ganz vorne dran. Dann denk über deine Worte nach und habt einen wunderschönen Sonntag. Amen. Jetzt ist Zeit zum Zeugnis, wenn jemand gerne ein Zeugnis geben möchte.
schaffene, weidende, gute Hirte bist du, denn du suchst die verlorenen Menschen und führst sie zurück. Du willst das verwundete, heilende, schwache richtest du auf und nur du.
Und doch vergessen wir dich manchmal. Aber es ist so gut, wenn wir uns bewusst werden, du bist immer da, hast immer ein offenes Ohr für uns, Herr Jesus.
Amen.
du wirkst durch uns. Das ist so wunderbar, manchmal wissen wir es gar nicht und du machst es einfach, Herr. Danke. Herr, segne die Kranken und Schwachen. Ich möchte die Gelegenheit jetzt einmal nutzen, für meine Mutter gemeinsam mit euch zu beten. Sie hat seit Monaten ganz starke Schmerzen von der Wirbelsäule, wurde operiert, es hat nichts gebracht. Und Herr, wir kommen zu dir und bitten dich, segne sie, rühre sie an, lass sie spüren, dass du sie umarmst und heile sie, Herr, dass sie Linderung erfährt und dass sie Freude hat. Freude, dir dafür zu danken, Herr. Sie ist dein Kind, Herr Jesus. Zeig ihr deine Liebe, Herr Jesus. Amen. Ganz besonders erbarme dich über Mariupol, Herr, wo kein Hinkommen ist, wo keine Hilfsgüter hingebracht werden können, Herr. Erbarme dich über die Menschen, Herr.
Du weißt, ich bin treu und dennoch.
ich Furcht bewältigt vor der langen Nacht, hörte dein Gebet. Gott hört dein Gebet, hört auch dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet, wenn du kraftlos bist. Hörte dein Gebet, wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst. Hörte dein Gebet, Gott hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt.
Zu wissen, jedes Gebet hörst du, Herr. Es ist nicht verlorene Zeit, es ist nicht umsonst, auch wenn wir manchmal Geduld brauchen. Aber das ist kostbar für dich, wie Weihrauch, der zu deinem Thron aufsteigt, dir ein Wohlgeruch. Das sind die besten Zeiten, Herr, wenn wir mit dir verbunden sind, von Herz zu Herz. Und daraus darf auch unser Vertrauen wachsen. Auch bei den Menschen in der Ukraine, Herr, dass sie sich im Glauben dir zuwenden, Herr, und hoffen auf dich. Lass sie nicht zuschanden werden, Herr. Amen.
Ja, jetzt ist es besser geworden, sonst hätte ich das vorhin schon als Zeugnis gegeben. Gott hat mein Gebet gehört. Er hat gesehen, wie ich Schmerzen hatte die ganze Woche, die mir die Luft genommen haben und ich nicht gedacht habe, dass ich vielleicht nach Bayern fahre. Meine Schwester ist gestorben und die weinen und wollen, dass ich hochkomme. Ich tue es jetzt auch. Ich fahre am Montag doch los, Montag früh. Und das sind an der Zahl fast 40 Neffen und Nichten, die ich auch etwas zu sagen habe. Und Gott hört das Gebet. Ich bin heute Morgen zu Rolf gegangen und zu meinem Bruder Reinhard. Ich habe gesagt, bitte legt die Hände auf, betet für mich. Das haben sie getan, ich war sehr bewegt. Ich wusste spontan, das musste ich tun. Und ich kann hiermit wirklich sagen, ich hatte Bluthochdruck. Ich merke, dass das jetzt weicht. Ich habe es nicht mehr, das geht weg. Ich spüre das. Amen. Zur Ehre des Herrn. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich fühle, dass mein Glaube schon war, wenn ich im Auto sitze und die Zeit habe und mir keiner dazwischen redet, den Herrn zu preisen. Darauf freue ich mich, auf diese Strecke. Und ich wusste, der Herr wird mir helfen, weil ich gehe und das tun möchte, was er von mir verlangt. Aber er hat es heute Morgen gemacht. Ich sage das deswegen, es ist biblisch, Hände auflegen und ein Gebet. Gott erhört, also ich mache euch wirklich Mut. Wir sollten das mehr in Anspruch nehmen, Hände aufzulegen und zu beten. Jesus möchte das, damit das nicht in Selbstverständlichkeit gerät. Gott segne euch.
Beter sind Wundervollbringer, heißt es in einem alten Lied. Aber nicht die Beter verbringen das Wunder. Sie bitten Gott und er hört Gebet und er greift ein. Soll sich keiner einbilden, er könnte das alleine machen. Wir danken dem Herrn dafür. Ja, es passieren ja immer wieder erstaunliche Dinge. Unser Reinhard ist ja oft draußen auf der Straße, lädt Leute ein. Seit einiger Zeit kommen jetzt donnerstags zu uns drei neue Geschwister in die Gemeinde, jung bekehrt, 2 Jahre bekehrt. Wo haben sie uns kennengelernt, mich kennengelernt? Mal wieder auf Telegram im Internet. Ah. Internet macht es möglich. Also man muss da tatsächlich im Internet ein bisschen was tun. Dann sind sie auf unsere Arche-Seite gegangen, haben sich die Predigten angehört und nächsten Sonntag werden sie das erste Mal bei uns im Gottesdienst sein. Und das Erste, was sie gesagt haben, wir wollen aktiv werden. Wir wollen evangelisieren. Da habe ich gesagt, da rennt ihr bei mir offene Türen ein. Ich mache euch gleich mit Reinhard bekannt. Ihr bildet ein Evangelisationsteam und geht gemeinsam raus. Preis dem Herrn. Reinhard, herzlich willkommen. Ja. Morgen. Danke für das Vertrauen, dass du...
Ich vertraue dem Herrn.
Ja, aber
wir sind gespannt.
Ja, der Predigttext, den finden wir im Matthäusevangelium, Kapitel 26, die Verse 36 bis 46. Ich habe mich so gewundert über diese Zehnersprünge, die da stattfinden. Ich habe keine Erklärung. Ich lese jetzt hier die aus Schlachter 2000. Es geht um den Gebetskampf von Jesus im Garten Gethsemane. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dort hingehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die 2 Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum 2. Mal ging er wieder hin und betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke. So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum 3. Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Der Judas Iskariot.
Ja, das ist ungefähr 10 Jahre her. Da war ich mit der Liebenzeller Mission im Garten Gethsemane. Was will ich euch sagen? Ehrlich gesagt war ich enttäuscht, weil der Garten so klein ist. Und ich habe mir diesen Garten Gethsemane, ich habe ihn mir ein bisschen größer vorgestellt. Aber trotzdem ist er schön. Und es ist, Gethsemane bedeutet übersetzt die Ölpresse, weil dort Ölbäume stehen. Und aus den Oliven wird ja auch Speiseöl hergestellt. Es war ein Ort, an dem sich Jesus gerne mit seinen Jüngern getroffen hat. In Israel ist ja sehr viel Sonnenscheine und ich denke mal, sie haben sich so im Schatten dieser Ölbäume hingesetzt. Und vielleicht den süßen israelischen Wein getrunken. Aber ich habe mir sagen lassen, im Orient trinkt man bevorzugt eine Weinschorle, weil das Wasser da so schlecht ist, gibt man ein bisschen Wein hinzu. Ja, vielleicht haben Sie auch Falafel gegessen, aber ich glaube, es war Brot und Wasser. Ja, es ist ein Ort, wo der Mensch, Jesus, unser Jesus, war ja zu 100% Gott und er war zu 100% Mensch, was über unseren Verstand geht. Das können wir nicht, kann unser Verstand nicht erfassen. Aber der Heilige Geist, der hilft uns, das zu verstehen. Und im Garten Gethsemane, da tritt bei Jesus der Mensch in den Vordergrund. Ja, er hat zu seinen Jüngern, er hat die Freundschaft gepflegt, er hat sie gelehrt, er hat sich mit seinen Jüngern unterhalten, er hat den Problemen seiner Jünger zugehört, hat Rat gegeben, Seelsorge hat er seinen Jüngern gegeben. Ich habe so drüber nachgedacht, ich denke, das Gleiche findet in der Gemeinde statt. Die Seelsorge, die Gemeinschaft, es sind Dinge, die auch in der Gemeinde gelebt werden. Dieses Miteinander, es ist, man kann das vergleichen mit dem Garten Gethsemane. Kleines Wort noch zu den Ölbäumen, die dort stehen. Sie sind sehr alt, 2000 Jahre alt. Und die Ölbäume, die wir dort vorfinden, die haben Jesus und seinen Jüngern zugehört. Das muss man sich mal vorstellen. Sie haben zugeguckt, wie er mit seinen Jüngern Gemeinschaft hatte. Sie sind ungefähr 2000 Jahre alt. Ein Ölbaum ist ein sehr zäher Baum. Der kann auch mal 10 Jahre ohne Wasser. Warum? Weil er eine ganz tiefe Pfahlwurzel hat und deswegen so kräftig ist und so lang und deswegen lebt er auch so lange. Ja, deutlich wird, Jesus sucht die Beziehung mit den Menschen genauso wie unser Vater. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und ja, er könnte, ich sag mal, ein Gott, der könnte sich ja nun so auf den Thron setzen und sagen, ja, und lässt keinen an sich heran, aber das ist nicht das, was unser Gott will. Wenn wir uns in die Schöpfungsgeschichte hineinbegeben, so hat er zuletzt den Menschen geschaffen. Und er hat gesagt, dass der Mensch ist sehr gut. Nicht nur gut, sondern sehr gut. Und er hat den Menschen nicht einfach nur so geschaffen, sondern er wollte ein Gegenüber haben. Und das hat auch heute noch im Jahr 2022 volle Gültigkeit. Ja, Amen. Jesus liebt uns. Er liebt seine Jünger, er liebt seine Kinder. Er liebt ganz besonders die, die Ja gesagt haben zu Jesus, gesagt haben, komm in mein Herz, Jesus, du sollst regieren und nicht mehr ich selbst. Und das ist auch das, was ich auf den Straßen in Lübeck verkündige. Und es ist jedes Mal ein unglaubliches Glücksgefühl, wenn Menschen Ja sagen zu Jesus. Ich habe da im Moment einen Mann aus Meusling so vor Augen, tätowiert, auch im Gesicht tätowiert. Er sieht wirklich aus wie ein Gespenst. Und wenn man dem, wenn man dem auf der Straße begegnet, da geht man freiwillig auf die andere Straßenseite. So furchterregend sieht er aus. Aber das hat mich nicht abgehalten, ihm eine Bibel anzubieten. Und er hat sie gerne genommen. Ich war erstaunt, überrascht. Ja, das war, da habe ich so gesehen, was Jesus so wirken kann. Und wenn wir vorher beten, ach Jesus, hilf. Und wir haben es heute auch gesungen, Gott hört dein Gebet, er hört unser Gebet. Und er hat es damals gehört und er hat es, er hört es heute. Ja, seine und die Jünger, mit denen er da im Garten Gethsemane gesprochen haben, wir dürfen nicht vergessen, und die haben alles stehen und liegen lassen und sind ihm gefolgt. Und er war ihr Rabbi, er hat sie gelehrt vom Reich Gottes. Ja, das, unser Glaube ist etwas Schönes, und in den Evangelium wird es beschrieben. Ja, Jesus, der Sohn Gottes, ist vor allem der große Menschenfreund. Er will nicht alleine existieren wie Buddha beispielsweise. Er will nicht alleine leben wie die Hindu-Götter. Er will nicht alleine thronen wie Zeus auf dem Olymp. Gott, der Vater, sucht in Jesus das menschliche Gegenüber. Und Jesus sucht in seinen Jüngern ebenfalls das menschliche Gegenüber. Er ist ein Menschenfreund. Und das sage ich auch immer wieder, wenn ich unterwegs bin. Jesus liebt dich. Und die Worte, die erreichen, das sind Worte, die menschliche Herzen erreichen. Wunderbar. Ja, Gott der Vater sucht in Jesus das Menschliche gegenüber. Ihm ist vor allem am Menschen gelegen. Seine Liebe gehört dem Du, sie gilt dir. Ja, und Jesus, der Name Jesus bedeutet, der Herr ist Rettung. Nach dem Willen des Vaters im Himmel wurde er seinem einzigen Sohn gegeben. Er ist seitdem der einzige Name, durch den wir gerettet werden. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12. Im Herzen Gottes gab es von jeher weit mehr als die auf dem Berg gegebene, ja, Berg Sinai, Horeb, der Berg Horeb war es, und gegebene Gebote ausdrücken konnten. All dies wurde in Jesus zum Ausdruck gebracht. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser 2, Vers 9. Das macht ihn einmalig und konkurrenzlos wichtig. Bitte den himmlischen Vater darum, dass er uns heute, morgen durch den Heiligen Geist Jesus vor Augen unseres Herzens erstrahlen, aufstrahlen lassen möge. Ja, Herr Jesus, das ist unser Gebet. Was sagt das? Gott offenbart sich in seinem Wort, er offenbart sich in seiner Schöpfung, wird langsam wieder alles grün und ja, und Leute, die im Garten arbeiten, die sehen, die haben die Schöpfung vor Augen und ja, wir alle dürfen sie bewundern, wenn wir im Wald spazieren gehen und andere. Man braucht sich nur eine Blume anzugucken und sieht und kann sehen, wie wunderbar Gott alle Dinge macht. Ja, in seiner Schöpfung und in seinem Sohn offenbart er sich natürlich. In diesem Text Garten Gethsemane tritt der Mensch Jesus in den Vordergrund, das habe ich schon gesagt. Jesus liebte seine Jünger und die Gemeinschaft mit ihnen, das hat sich bis heute nicht geändert. So oft wie möglich sollten wir ihn im Gebet suchen und unsere Probleme und Ängste mit ihm besprechen. Zum Beispiel die Angst, an Corona zu erkranken. Psalme, zum Beispiel der Psalm 91, ist ein Gebet. Und Psalme machen Mut. Was ich mir so angewöhnt habe, die Bibel laut zu lesen, das hat eine. Und auch wenn wir einen Psalm lesen, laut lesen, das hat eine andere Qualität, als wenn man ihn so leise liest. Ja, zum Beispiel der Krieg in der Ukraine, auch da wartet Jesus auf unser Gebet, dass wir ihm unsere Ängste mitteilen, aber auch ja, was wir hier in der Gemeinde praktizieren und gerne tun. Paul, heute Morgen, die Fürbitte ist ein sehr wichtiges Gebet. Ja, füreinander beten. Ja, das Gebet, es ist wirklich das, worauf Jesus wartet. Und das hat Jesus im Garten Gethsemane auch getan. Er hat gebetet, weil er voller Angst war. Der Garten Gethsemane, dieser Gebetskampf im Garten Gethsemane, ist in den Evangelien die Schnittstelle zwischen seinem Wirken und seinem Leiden. Und ganz kurz zu seinem Wirken. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als seine Zeit des Wirkens begann. Und er hat 3 Jahre lang in Israel gewirkt. Er war ein Wanderprediger. Er ist mit seinen Jüngern durch Israel hindurch marschiert, hat gelehrt, hat Wunder getan. Er ist über Wasser gegangen, hat viele Kranke geheilt. Ja, warum hat er das gemacht? Um zu untermauern, dass er der Messias ist. Er wollte untermauern und nochmal bestätigen, dass er derjenige ist, auf den die Propheten ein paar tausend Jahre vorher hingewiesen haben. Das wollte er tun und es ist ihm zum Teil gelungen. Aber es waren da auch sehr viele Pharisäer, die das nicht glauben konnten, ja, und die zu Jesus ein gestörtes Verhältnis hatten. Und das ist bis heute noch geblieben. Aber die messianischen Gemeinden in Israel, sie werden mehr. Und ja, wir haben damals eine Gemeinde unterstützt in, wie hieß sie noch, Kehilat Hamayan. Und Kehilat Hamayan ist eine kleine Gemeinde, vielleicht 100 bis 200 Mitglieder, ich weiß es nicht genau. Und aber sie sind das Salz der Erde und das Licht dieser Welt. Und in dieser Gemeinde, die heute noch unterstützt werden von der Friedenskirche, die Brigitte Teichert ist mittlerweile auch in diesen Dienst mit eingestiegen. Ja, es ist eine Gemeinde, wo wir zahlreiche Araber antreffen und Araber, die an Jesus glauben. Und das ist unvorstellbar und wie Gott sein Reich baut, das ist unglaublich. Ja, Ängste, mit den Ängsten zu ihm kommen. Das hat Jesus im Garten Gethsemane getan. Aber ich will noch mal seine Angst beschreiben. Die war so groß. Ich habe in meiner Studienbibel gefunden, dass aus seinen Poren nicht Schweiß kam, sondern Blut. Und ich weiß nicht, ob wir eine Ärztin hier unter uns haben, wenn sowas passiert. Das ist die höchste Form von Stress, die ein Mensch haben kann. Wenn er vor Angst Blut schwitzt, es gibt es tatsächlich, ist allerdings sehr selten. Was ich so schön finde an seinem Gebet, er sieht, dass sein Wirken liegt hinter ihm. Kurz vorher war Abendmahl, da war er noch der Gott, da war noch die Majestät, da sagt er zu seinen Jüngern, mein Leib für dich gebrochen, mein Blut für dich vergossen, das war göttlich. Aber hier im Garten Gethsemane war er Mensch. Und ja, wir kennen alle diesen Satz. Mein Vater ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja, Jesus sieht das Kreuz, hat diese beschriebene Angst und hatte so insgeheim gehofft, dass sein Vater noch irgendwie eine andere Möglichkeit hat, dieses Kreuz zu umgehen. Aber er sagte, dein Wille geschehe. Und das tun wir auch, das beten wir auch sehr häufig im Vater unser oder unser Vater. Beten wir, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist wichtig. Auch wenn wir jetzt die Probleme, den Krieg in der Ukraine haben. Dieser Krieg gehört in den Plan Gottes, aber das soll uns nicht davon abhalten, trotzdem Fürbitte zu leisten. Aber wir dürfen nicht vergessen, unser Vater hat das letzte Wort zum einen und er ist derjenige, der auch das Sagen hat über Putin. Er hat auch Gewalt über Putin. Er hat Gewalt über alle finsteren Mächte, die dort am Wirken und am Arbeiten sind. Ja, das dürfen wir glauben. Und das war für Jesus wichtig. Der Plan Gottes, der sollte umgesetzt werden. Und das Lamm Gottes musste geopfert werden, damit der Rettungsplan in Kraft treten konnte. Ja, es war ein Rettungsplan, solange sich der Planet Erde um die Sonne dreht. Das ist der Plan, wo wir Gott die Ehre geben müssen. Es war sein Plan, dass er seinen Sohn, das Lamm Gottes, es musste geopfert werden, damit der Gnadenstrom fließen konnte. Und das leben wir im Moment in der Passionszeit. Wir haben heute den zweiten Sonntag in der Passionszeit. Und für mich sind die Feiertage, sind sie immer wichtig, denn in unserem Land geht es bei Ostern nur noch um Osterhasen und andere Dinge. Ja, und für mich ist es, wenn ich unterwegs bin, ja, ich sage immer, wie so ein Handlauf, wenn ich die Treppe runtergehe. Im Alter ist man ja nicht mehr so sicher. Und da ist es schön, wenn man sich festhalten kann. Ja, und die Feiertage, unsere Feiertage, die wir haben, wir gehen jetzt auf Karfreitag zu, das ist auch bei der Evangelisation eine gute Möglichkeit, auf die Bedeutung, auf die korrekte Bedeutung dieser Feiertage hinzuweisen und zu verkündigen, dass es eben nicht nur die Osterhasen sind, sondern dass Karfreitag, ja, da ist dieser Rettungsplan, der ist am Karfreitag, ist er in Kraft getreten. Das Lamm Gottes wurde geopfert. Und ja, das ist vergessen worden. Und Rettungsplan, jeder Mensch hat die Möglichkeit, Ja zu sagen und sich auf diesen Rettungsplan zu berufen und Ja zu sagen zu Jesus. Nicht mehr ich, sondern du, Jesus. Und Jesus, das möchte ich so mitgeben, ist so weit entfernt wie ein einziges Gebet. Auf dieses Gebet wartet er. Erwartet. Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit, bei unserem Pastor oder bei unserem Ältesten das Gebet der Lebensübergabe zu beten. Es darf auch erneuert werden. Und das wissen auch viele nicht. Es ist zulässig, wenn das Gebet hin und wieder erneuert wird, aufgefrischt wird und man sich diesen Dingen im Gebet wieder so richtig bewusst wird, dieser Rettungsplan Gottes. Ja, Jesus wurde im Garten Gethsemane begleitet von Petrus, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, hatte ich schon genannt. Ja, sie waren müde. Warum auch immer, das ist nicht so ganz bekannt. Aber sind wir nicht hin und wieder auch müde? Und müde zum Gebet, müde, keine Lust, in die Gebetsstunde zu gehen, Bibelstunde. Auch das ist geistliche Müdigkeit. Da müssen wir gemeinsam gegen angehen, gegen diese Dinge. Ja, diese Müdigkeit, die befällt auch mich manchmal. Ja, sein Wirken, sein Leiden, da habe ich schon ein paar Worte zu gesagt. Der Garten Gethsemane ist eine kleine Textstelle, aber sie hilft uns, Jesus zu verstehen und den Vater zu verstehen. Wir wollen ihn, unseren Jesus, loben und preisen, den König aller Könige, den Herrn aller Herren. Im Geist gehen wir jetzt auf die Knie und danken ihm. Amen. Mein Gebet soll sein, dir erst einmal zu danken für die Worte, die du mir geschenkt hast. Aber es sollen auch Worte werden, die Frucht bringen, Vater. Und das ist mir nicht möglich, das ist dir alleine möglich. Das ist mein Gebet und du wirst es tun. Amen. Thank you.